Willkommen zu einer neuen Folge Iron East. Und heute wollen wir uns mal um ein Thema kümmern, das vielleicht das Schwierigste in dieser ganzen Podcast-Reihe ist. Ganz ehrlich, ich habe sogar überlegt, ob ich darüber überhaupt eine Folge machen möchte. Auch weil ich weiß, dass es ein Thema ist, das viele von euch ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Es geht um die Beziehung der Heavies zu den Staatsorganen, also zur Staatssicherheit, zur Polizei, kurz zu allen politischen Kontrollorganen. Und dabei wird uns ein Kunststück gelingen müssen. Wir müssen schauen, dass wir nicht overpacen, aber wir müssen uns auch immer, und das bin ich auch meiner eigenen Vergangenheit als ganz normaler, adolescenter, rebellischer Ostjugendlicher schuldig, wir müssen also immer im Blick behalten, dass es sich bei aller gelebter Jugend, Freude und Spaß bei der DDR um eine Diktatur gehandelt hat, nämlich um die Diktatur der Arbeiter und Bauern. Und der war jedes Mittel recht und billig, ihre Ziele durchzusetzen. Egal, wie lächerlich sich das teilweise auch angefühlt haben muss. Ich weiß, dass viele der Heavies die Stasi zum Beispiel gar nicht als eine wirkliche Bedrohung, sondern eher als einen erbärmlichen Haufen wahrgenommen haben. Ein Verein, der in maßloser Kontroll- und Datensammelwut versucht hat, einer hoffnungslosen Lage Herr zu werden. Trotzdem, nochmal, und das müssen wir immer im Hinterkopf auch haben, die Stasi hat unendlich vielen Menschen Leid zugefügt, darunter auch vielen Heavy-Musikern, Musikerinnen und Fans. So, das war de facto der Warnhinweis und jetzt geht's los. Iron East. Heavy Metal in der DDR. Das ist meine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es so schon lange nicht mehr gibt. Teil 6. Denen müssen die Ohren geblutet haben. Die Heavies und die Staatsorgane.
Ja, eigentlich wollte man nicht normal sein. Man wollte sich irgendwie abheben von den normalen Leuten. Hat zwar seine Arbeit gemacht, aber wollte eben seinen Freiraum haben und das auch ausleben.
Das war Poldi Kauder von der Magdeburger Band Asator. Und ich möchte jetzt vom Pophistoriker Nikolai Okonjew, mit dem ich mich übrigens nur per Internet verabreden konnte, also ich möchte von Nikolai jetzt wissen, was er denn von diesem Zitat hält. War die Szene wirklich so unpolitisch?
Naja, es ist ja erstmal Ausdruck von einem subjektiven Empfinden. Und als subjektives Empfinden von dem, was Heavy-Metal-Fans in der DDR ausleben wollten, kann man das nicht nur stehen lassen, man muss es ja stehen lassen. Man muss ja die Selbsteinschätzung der Leute ernst nehmen. Als Historiker fängt man dann aber die Frage zu stellen, was bedeutet denn dieses Statement? Was bedeutet denn diese Selbsteinschätzung? Und da würde ich an den Punkt gehen, doch mal die Frage zu stellen, ob dieses die Freiheit ausleben und ob dieses Anderssein nicht in der DDR Probleme hervorrufen konnte und aus der Sicht der Stasi Probleme hervorrufen konnte. Und da würde ich sagen, ja, weil die Bereitschaft zur Normabweichung ist auch in der spätsozialistischen Gesellschaft relativ gering und kann örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich, aber bis zum Ende auch staatliche Repressionen produzieren.
Das ist tatsächlich die Frage. Die Szene sieht sich auf der einen Seite als unpolitisch. Das hat mir auch Oliver Hippau von Macbeth, damals Argus, bestätigt.
Für uns war das gerade, das nichts mit Politik zu tun gehabt. Wir haben einfach nur unser Lebensgefühl ausgelebt und die Musik gespielt, die wir am liebsten gehört haben. Und das war's. Ja? Texte politisch irgendwie zu verarbeiten. Wir wollten sowieso keine eigenen Songs machen eigentlich. Da wurde es ja regelrecht dazu genötigt, weil das wollte kein Arsch hören zu dem Zeitpunkt. Also ging es nur darum, cool irgendwelche Bands zu covern und das möglichst authentisch.
Und auf der anderen Seite sind eben Berichte bekannt, wo es zu Eingriffen, Einwirkungen von Staatsorganen kam. Also man kann jetzt sagen, wir wollten ja eigentlich nur frei sein, aber das hatte Grenzen. Und die hießen nun mal Marienborn auf der einen Seite und Frankfurt an der Oder auf der anderen Seite. Und intellektuell und künstlerisch waren die Grenzen genau dort, wo es kritisch wurde, wo Mädel sich mit Themen beschäftigt hat, die vom Staat eben nicht toleriert wurden. Und wenn solche Grenzen, die dazu noch nie klar definiert waren, von Fans oder Bands überschritten wurden, dann kam es zu einem Konflikt. Und von Nikolai wollte ich dann wissen, was so ein Punkt ist, wo so eine Grenze überschritten wurde, wo dann die Staatsorgane zwingend aus ihrer Sicht heraus eingreifen mussten.
Also es gibt so zwei Punkte, die ich nennen würde, wo die Stasi auf jeden Fall jetzt aus dem Blick, ich habe ja den Blick aus dem Archiv vor allen Dingen, aus dem Stasi-Unterlagenarchiv, und da gab es zwei Punkte, wo die auf jeden Fall aktiv werden. Der eine ist, wenn die Leute anfangen, Clubs zu gründen. Also wenn Mitgliedsausweise, Kassen, Kassenwerte und Vorsitzende irgendwie auf einmal da sind, weil dann bilden sich irgendwie Organisationen, die nichts mit der DDR zu tun haben. Und die werden dann natürlich auch relativ schnell umgedeutet in irgendwas, was sie gar nicht sind. Also die sind dann keine Fanclubs, sondern da werden dann Legenden gesponnen von, ja, das sind irgendwie faschistische Organisationen, die Konkurrenz zur FDJ darstellen sollen. Ein zweiter Punkt, wo es kritisch wird, ist, wenn aus diesen Plattentauschringen, die ja oftmals durch Kopieren funktionieren oder du malst mir ein Shirt und ich kopiere dir dafür die Kassette und so weiter und so fort, wenn da Geld eine größere Rolle spielt, also wenn auf einmal Listen getauscht werden mit Preisen drauf, wenn so eine Art privatwirtschaftlicher Plattenhandel entsteht, das ist natürlich aus Sicht der Staatssicherheit auch ein Problem. Denn der ganze Aspekt von Warenaustausch, das hatte der Staat ja am liebsten unter seiner Kontrolle.
Okay, das ist schon interessant und auch ein bisschen überraschend, was in einem scheinbar so banalen Satz alles drinstecken kann. Freiheit, anders sein, das war also ein Problem für die Staatsorgane und auch für ihre politischen Vorgesetzten. Und wer sich eben nicht an die Regeln hielt, der musste definitiv mit Stress rechnen. Von Chris von MAD gibt es eine Geschichte, die ganz gut beschreibt, wie es bei einem Argus-Konzert in Halle zu so einer Grenzüberschreitung kam, die für die Stasi und die anwesenden Polizeikräfte nicht mehr hinnehmbar war.
Ich kann dir mal ein Beispiel nennen hier, Argus, wenn du die Band noch kennst. Zu deren Konzert war ich damals auch, das war glaube ich 89. Und die haben in Halle gespielt, Bude voll, und haben praktisch Bombenhagel von Sodom gecovert. Ja, also wir haben das auch gecovert, aber unser Gitarrist hat dann Alle meine Entchen im Solo gespielt, oder die haben halt die Nationalhymne gespielt. Und, ja, und wie das anfing, Nationalhymne zu spielen, gingen die Lichter an, Abbruch, Spielabbruch, und die haben dann noch Spielverbot gekriegt. Und haben sich dann später in Moschito umbenannt.
Freiheit nach Vorschriften, mit Maßgaben, nach verqueren Vorstellungen bornierter Kulturpolitiker und Ideologen, die gar nicht verstanden, worum es beim Heavy Metal ging. Das ist ja Wahnsinn. Und da kommt ja für mich die Frage auf, was ist denn diese Freiheit wert? Was ist denn an diesen Grenzen, in denen sich die Jugendbewegung Heavy Metal bewegen durfte, nun noch unpolitisch? Und dafür muss man vielleicht auch mal klären, was bedeutet denn politisch oder eben auch unpolitisch? Nikolai Okonjew, der hat sich die Frage auch gestellt.
Was für ein Begriff von Politik oder was vom Begriff des Politischen haben wir denn jetzt hier? Und ohne sozusagen das in ein Universitätsseminar mutieren zu lassen, das machen wir auf gar keinen Fall, aber die Partei hatte schon den Anspruch, das ist ganz wichtig, ne? Die haben es nicht geschafft, aber der Anspruch der Partei ist, alles zu politisieren. Das sollte alles mit Ideologie und mit Politik zugekleistert sein. Das haben sie nie wirklich geschafft, aber das war der Anspruch. Und wenn jetzt halt eine Gruppe von Leuten auftaucht und sagt, nee, wir sind aber unpolitisch, dann widerspricht es diesem Anspruch. Und allein das konnte eine Provokation in dieser Zeit noch sein. Passiver Sozialismus, einfach nur dabei sein und zur Arbeit gehen und die NVA nicht verweigern, also die Regeln einhalten, aber ansonsten im Prinzip das zu machen, was man will, das war schwierig. Das konnte an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten eben zu Problemen führen.
Welche Mittel hatten denn die Organe, diese Staatsideologie auch in der Szene durchzusetzen? Sven Rappold hat mal beschrieben, er sagt, ja, er war ja auch Jugendclubhausleiter in der Langhansstraße, und er sagt, ja, natürlich haben wir gesehen, dass da Leute waren, die da nicht hingehört haben. Und natürlich bei bestimmten Konzerten waren es manchmal mehr und bei anderen waren es weniger Leute von der Stasi. Aber so richtig anwerben, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig vorstellen. Aber welche Mittel hatte denn die Stasi, wirklich Leute anzuwerben? Oder wie schwer war das für die in der Metal-Szene?
Es passiert relativ selten, dass man Leute irgendwo einschleust. Also man kann nicht Agenten züchten und die dann, heute wäre es sozusagen die Neonazi-Szene, damals wäre es die Heavy-Metal-Szene, die da irgendwie reinzubringen. Das geht nicht. Das heißt, du willst Leute irgendwie rauseisen im Prinzip, dass sie Informationen preisgeben. Und das ist auch das, was die Stasi versucht. Ich habe jetzt bei dem ganzen Blicken auf die Akten von IM, die ich kenne, nie den großen Verrat, nie das große, super bekannte Bandmitglied, was in Wirklichkeit aber für die Stasi gearbeitet hat. So ein Fall ist mir nicht bekannt. Was mir bekannt ist, dass es eben Leute gibt, die in den Strukturen der Partei und vor allen Dingen der Jugendorganisation, so aus dem Bereich von Jugendclubs, das wäre ein Ort, also Leute, die irgendwas mit Jugendkultur zu tun haben, aber nicht per se Heavy Metal sind. Das waren Leute, die man gewinnen konnte, um Zuträger für die Stasi zu sein, um dann Informationen zu sammeln. Welche Mittel hatte die Partei selbst, gegen Bands vorzugehen? Das macht die Stasi meistens nicht selber, sondern da tauchen dann kurz vor Veranstaltungsbeginn, findet eine Hygienekontrolle in dem jeweiligen Club statt und dann fällt der Club durch und dann findet das Konzert nicht statt. Und das passiert 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Das führt zu Frustration und so versucht man Bands zu zerlegen. Ein ganz häufiges Mittel, das auch schon lange erprobt war zu dem Zeitpunkt, ist Leute zur Armee einzuberufen. Und zwar zeitlich so einzuberufen, also um die aus einer Band rauszuziehen, gewissermaßen gestaffelt einzuziehen, sodass die Zeit bei der NVA in der Band maximalen Schaden anrichtet. Ne?
Da waren ja dann wiederum die Bands auch sehr blickig und haben ja dann unter anderem, werden wir in einer späteren Folge von Iron East hören, auch bei der Tendenz Hard und Heavy angerufen und haben gesagt, so liebe Leute, unser Sänger musste zur NVA, wir brauchen mal einen neuen Sänger. Also da wurde ja dann auch tatsächlich temporär getauscht und es war klar, okay, ich bin hier nur für 1,5 Jahre jetzt euer Sänger, weil dann ist euer alter Sänger wieder da. Also das fand ich irgendwie auch spannend, dass das eigentlich nie wirklich funktioniert hat, eine Band so richtig zu zerlegen. Also es hat immer mal zu einem Stillstand geführt, aber eigentlich, dass die Band dann tot war, das ist mir eigentlich jetzt auch nicht so bekannt. Welche Gegenstrategien hatten denn die Bands und aber auch vielleicht die Veranstalter und vor allen Dingen auch die Fans?
Eine häufige Gegenstrategie ist es einfach dahin zu gehen, wo die Stasi, wo die nicht den festen Zugriff haben, wo die auch vielleicht nicht die Informationen haben, die sie bräuchten, um Konzerte zu unterbinden. Das ist eine Sache, die ich, glaube ich, ganz gut beobachten konnte, dass auch deswegen viele, viele Konzerte in der Peripherie stattfinden oder in der Provinz, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern es findet eben außerhalb von großen Städten statt, wo dann private Anbieter, die Landgasthofbetreiber, Gaststättenbetreiber kommerzielle Interessen haben, weil die wissen, da kommen Heavy-Metal-Fans, die wissen auch, die trinken viel und die richten dann diese Konzerte aus.
Auch dazu gibt es ein schönes Beispiel von Oliver Hippauf, der genau das bestätigte.
Wir hatten damals einen Manager, einen ganz witzigen Typen, der seine Haare nie mit Wasser gewaschen hat, sondern nur mit Trockenshampoo. Der ist mit dem Zug durch die ganze Republik gefahren und hat da ist da vor irgendwelchen Gasthöfen vorstellig geworden und hat da im Prinzip unsere ganzen Auftritte ausgemacht. Ne?
Und das in der Anzahl und in der sozusagen Dichte am Wochenende, dass die Stasi da gar nicht mehr in der Lage ist, großartig irgendwas zu verhindern. Es wird einfach zu viel.
Die Organe kamen mit der Durchsetzung der ganzen Verbote also gar nicht mehr hinterher. Ein weiterer Grund, warum die Sicherheitsorgane zum Ende der DDR nicht mehr so effektiv und erfolgreich waren, sieht Nikolai Ukonjew auch hier drin.
Ich würde auch insgesamt sagen, dass diese ganzen Methoden, die die Stasi da anwendet oder versucht anzuwenden, dass die nicht mehr wirklich greifen, weil auch ein größerer gesellschaftlicher Rückhalt fehlt. Also das, was in der DDR Massenorganisation heißt, das sind ja längst irgendwie ausgehöhlte oder gerade noch so über die Erde wandelnde Zombies, die aber sozusagen die Funktion, die ihnen in diesen diktatorischen Gesellschaftsentwurf vorgesehen sind, gar nicht mehr erfüllen. Also namentlich die FDJ, die ist ja in den späten 80er Jahren zum Beispiel in Berlin gar nicht mehr, da sieht man ja auch sozusagen mit dem Blick auf Sven Rappold vielleicht was, die sind ja gar nicht mehr der große Verhinderer von Individualität oder Subkultur, sondern die ermöglichen Subkultur. Und Heavy Metal dockt sich sozusagen an diese Strukturen parasitär, ist jetzt positiv gemeint, aber akkurat, dockt sich an diese Strukturen an, nutzt die aus, deutet die um für die eigenen Zwecke. Das heißt, die Stasi versucht da ein Loch zu stopfen, was viel, viel zu groß ist, weil eben eine multiple Krise in dieser späten DDR gibt.
Das musste auch ein großes Fest irgendwie gewesen sein für alle, zu sagen, okay, also wir fahren nach Tells, veranstalten da einen riesen Open Air. Und wenn man jetzt mal guckt, Tells, wie viele Einwohner das hat, das ist wirklich, ich habe schon wieder vergessen, ich will jetzt auch keinen beleidigen, aber ich glaube 750 Einwohner oder so momentan. Das war ja sozusagen das Wacken der DDR, Tells, und da rammeln die alle hin und die Stasi kann eigentlich, oder auch der ABV kann eigentlich nur zugucken, kann sagen, naja gut, müssen wir jetzt mal so machen. Und in Berlin ist ja sowieso vieles mehr möglich. Das berichten tatsächlich ja auch alle, die sagen, also in Berlin war im Vergleich zum Beispiel zum Süden, zu den Südbezirken in der damaligen DDR einfach auch viel mehr möglich.
Ganz kurz, also ich wollte nur sagen, also in Berlin, da muss man sich immer dran erinnern, ne? Also es gibt in den späten 80ern ja noch andere Probleme in Berlin, ne? Es gibt eine entstehende Bürgerrechtsbewegung, es gibt eine Ausreisebewegung und es gibt die Anwesenheit der Westpresse hier. Das heißt, da kann man nicht mit irgendwie stalinistischer Massengewalt eine ästhetisch normabweichende Subkultur zusammenprügeln. Das geht einfach nicht mehr.
Jetzt war ja Heavy Metal tatsächlich auch im Mainstream angekommen. Wenn wir mal so auf die Jahre 85, 86, 87 schauen, Bands wie Formel 1 oder Metall, die treten in Fernsehsendungen auf wie Rund, Top Rock und wie die alle hießen. Es gibt eine eigene Radioshow mit der Tendenz Hard bis Heavy, die ein Irrsinns-Kommunikationsmultiplikator war für die ganze Szene. Also es war eigentlich alles ziemlich auch medial angekommen und trotzdem hat die Stasi oder die Staatsorgane, machen wir es an der Stelle mal ein bisschen breiter, haben die nicht aufgehört, diese Szene zu beobachten, obwohl sie eigentlich hätten wissen müssen, Leute, die wollen doch nur spielen, sage ich jetzt mal. Warum konnten die nicht loslassen? War das so eine Paranoia, die dieser Staat zum Schluss hatte?
Paranoia ist sicherlich gut. Eine Sache, an die man sich mit Blick auf die Stasi erinnern sollte, ist, was sozusagen gesamtgesellschaftlich galt, das Wirtschaften nach Plänen und Kennzahlen, das galt auch innerhalb der Stasi. Und wenn ein Stasi-Mitarbeiter eben gesagt hat, ich habe hier 15 Leute unter Beobachtung mit 2 IM, dann hat er das an seinen Vorgesetzten gemeldet und er sagte, gute Arbeit. Der hat dann drauf geguckt, und was sind das für Leute? Ja, das sind Faschisten. Dann hat er dem 2 Bilder gezeigt, wo die mit Slayer-T-Shirts dastehen. Ich spitze das jetzt zu, aber das ist durchaus, also ist nicht falsch. Dann wurde gesagt, ja, mach mal weiter, die sehen gefährlich aus, beobachte die mal. Das heißt, die Wirkungsweise innerhalb der Stasi verhindert ein Stück weit, dass die Stasi mit dem selbstgesetzten Ziel, also der Bekämpfung der politischen Opposition, erfolgreich ist. Die Leute, auch da sozusagen, erfüllen die Leute ihre Pläne und Quoten. Das andere ist so ein bisschen das, was wir am Anfang besprochen haben, also diese tschechistische Ideologie, die ja so ein Stück weit die marxistisch-leninistische Ideologie auf Steroid ist. Das haben die Leute bei der Stasi schon verinnerlicht. Und die sehen das halt nicht ein, was FDJ und was DT64 machen. Die fremdeln auch damit. Die wundern sich, wie kann das denn sein, dass so eine Musik im Radio gespielt wird? Die sozusagen wollen, ja, also deren Idealbild ist weiterhin, ne, eine staatssozialistische Gesellschaft aus den frühen 50er Jahren. Also eine wirklich starke Konformität. Und diese ganzen neuen auftauchenden Subkulturen, ist ja nicht nur Heavy Metal, ist ja auch Goth, New Romantic, Breakdancer, Punks und so weiter, das verstehen die erstens nicht und die nehmen das zweitens wirklich als Fremdkörper in der Gesellschaft wahr. Da finden keine, oder da konnte ich kaum, also Tendenzen zur Liberalisierung oder zu einem zunehmenden Verständnis oder sowas feststellen. Für die sind das im Prinzip bis zum Ende negativ dekadente Jugendlichen, die von kapitalistisch-imperialistischer Mediengewalt aus dem Westen ferngesteuert werden.
Die Stasi und auch alle anderen Organe in der späten DDR krauchen also auf dem Zahnfleisch. Und trotzdem, wir wissen, verwundete Gegner sind die gefährlichsten. Und so wurden immer wieder punktuell für die Szene präsent und gut sichtbar Exempel statuiert. Da wurde hart durchgegriffen, Verdachtsmomente wurden konstruiert, Fans an ihren Reisen zu den Konzerten teils mit drakonischen Mitteln gehindert. Aber auch die Bands litten, zum Beispiel unter den unfreien Bedingungen des Lektorats oder den abstrusen Vorstellungen der Controllettis von Kunstfreiheit. Denn Kunstfreiheit im heutigen Sinne, die gab es eben genau nicht. Sicher konnten sich erfolgreiche Bands mit ihrer Popularität ein Stück Freiheit erkaufen. Klar ging das. Aber auch das ging nur so lange gut, solange Grenzen, wie wir sie am Anfang unserer Folge ja beschrieben haben, nicht verletzt wurden. Da war er wieder, dieser gesellschaftliche Vertrag zwischen Staatsorganen und den Heavies.
Und aus der Perspektive der Bands ist der Vertrag eben so, naja, wir halten uns an die allermeisten Regeln. Wir sozusagen, ihr sagt uns, was wir machen können, was wir nicht machen können. Ihr müsst das nicht explizit sagen, das ist aber irgendwie bekannt. Und wir sozusagen nagen so ein bisschen an den Regeln und überschreiten die immer so leicht. Aber ihr könnt uns jetzt nicht einfach irgendwie verbieten oder Konzerte oder so absagen, sonst sozusagen spielen wir nicht mehr mit. Und ihr braucht uns, damit wir mitspielen, weil ihr ja irgendwie eure Jugend unterhalten wollt und müsst. Das ist auch sozusagen wiederum Teil der impliziten Abmachung. Was jetzt aber in den späten 80ern auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass diese Erosion der Parteimacht, der Parteiherrschaft, die hat ganz viele Ursachen, die hat ganz viele Auswirkungen. Eine der Auswirkungen, die ich gut beobachten konnte, meine ich, ist, dass einzelne Personen in diesem Machtapparat relativ viel entscheiden können. Viel, ich würde denken, mehr als vorher. Und jetzt kann es eben sein, dass ein ABV sagt, nein, in meinem Kreis, hier wo ich zuständig bin, gibt es kein Heavy Metal und wir prügeln die Leute raus. Und dann findet da Heavy Metal nicht statt. Und in einem anderen Kreis kann ein ABV sagen, nein, ich habe mir diese Szene angeguckt, die sind unpolitisch, die gehen alle zur Arbeit, ich kenne die außerdem, von mir aus können die hier ihre Krachmusik hören. Und das Gleiche gilt für den Kulturapparat. Also da gibt es Leute, die Musik ermöglichen, weil die sagen, naja, ich habe damals mitbekommen, wie sie die Beatbands in Leipzig verboten haben. Ich bin selber Rolling Stones Fan. Ich kann mich daran erinnern, wie das war. Und das sind die Rolling Stones der 80er. Das sollen sie das halt machen. Und dann gibt's andere, die Marxismus-Leninismus im Hauptfach in der Uni studiert haben. Die sagen, naja, was ist das denn für ein faschistischer Kram hier? Das winken wir auf gar keinen Fall durch. Und sozusagen diese Einzelpersonen, die im Apparat dann so viel entscheiden können, naja, die produzieren eben Entscheidungen mit. Und diese Entscheidungen werden, glaube ich, im zunehmenden Maße in den ganz späten 80er Jahren dann als willkürlich wahrgenommen. Also es ist dann nicht mehr klar, was die Regeln sind und was nicht die Regeln sind, weil eben bestimmte Personen auch willkürlich Sachen entscheiden können.
Das ist da aber eigentlich für alle Akteure gefährlich. Also das ist sowohl für die Staatsseite gefährlich und ich stelle mir das ehrlich gesagt auch für die Bands und für die Fans ist schwierig vor.
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen auch frustrierend für die Fans, ne? Also weil man halt zum Beispiel nicht vorhersehen kann, ob ein Konzert stattfindet oder nicht. Also das wird mir, im Süden der Republik wurde mir das berichtet, dass das nicht so ganz klar war, ob die Konzerte stattfanden oder nicht. Also das nervt, das ist gefährlich.
Spannend fand ich ja auch, wir hatten vorhin ganz kurz den Begriff Transportpolizei als ein anderes machtausübendes Organ, als eine andere Kraft. Und die Trapo musste ja nur eigentlich permanent miterleben, wie Heavy-Metal-Fans nach Ungarn gepilgert sind oder auch nach Polen, um sich dort die großen Bands anzugucken, die da gespielt haben. Also Peter Paul Finke erzählt von einer Dienstreise von Formel 1 quasi zu einem Iron Maiden-Konzert nach Polen. Und viele Fans berichten natürlich von den berühmten Konzerten Motorhead, Judas Priest, Scorpions in Ungarn, in Budapest. Was war die Trapo? Was war das für so ein Verein? Welche Handlungsprämissen hatten die? Waren das wirklich nur welche, die darauf geachtet haben, dass die bösen Jungs sozusagen den reisenden Omis nicht das Abteil zurauchten? Oder hatten die auch so eine politische Aufgabe?
Also da gilt, wie auch bei Polizei und Stasi, jetzt im negativen Sinne eine Provinzialität. Also die sagen sich, bei uns im Bezirk, bei uns im Kreis gibt es so und so viele Kulturhäuser, da gibt es so und so viele Jugendclubs, da gibt es so und so oft Jugendtanz. Bleibt doch, also geht doch dahin zu euren Veranstaltungen, wir kümmern uns doch um euch. Warum müsst ihr nach Torgelow fahren? Warum müsst ihr da hinfahren? Warum kommen hier Leute aus einem anderen Kreis, aus einem anderen Bezirk her? Was soll das? Also diese Horden von Leuten, wie du sie genannt hast, die dann da auftauchen. Und das ist halt was sie stört einfach. Die wollen sozusagen ihre Ruhe, die sehen die DDR als Garten, alles hat seinen Ort, so und so viele Jugendliche. Und in den Stasi-Akten ist ja auch zum Beispiel der Begriff überörtliche Kontakte. Das ist halt gefährlich. Jemand, der sozusagen intensive Briefkontakte in mehrere große Städte führt, mit Leuten, mit denen er nicht verwandt ist, das ist irgendwie problematisch. Das ist schon verdächtig. Und ich glaube sozusagen, auf diese auf Ruhe und Ordentlichkeit bezogene Handlungsprämisse, wie du es genannt hast, der Transportpolizei, führt dann auch mitunter dazu, dass sie sozusagen verkürzt gesagt keinen Bock haben, dass da 30, 40, 50 Leute aus Berlin in schwarzen Klamotten nach Erfurt fahren. Und dann knallt's halt, ne?
Das Reisen war ja den Heavys in der DDR in die DNA geschrieben. Das konnte man auch gut heraushören aus den Gesprächen in unserer Folge Die bösen Jungs kommen, wo es ja um die Heavy-Fans in der DDR ging. Da zeigt sich mal wieder, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und da macht eben auch die Beziehung der Heavys zu den Staatsorganen keine Ausnahme. Heavy Metal in der DDR. Wie hat das funktioniert? Das ist ja auch die ganz große Frage, um die sich hier alles dreht im Iron East. Und was ich in dieser Folge gelernt habe, dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die ich interviewen und treffen durfte, sind eigentlich zwei Dinge. Die Staatsorgane hatten eigentlich gar keine Chance mehr, sich dem Willen des Großteils der Bevölkerung nach Selbstbestimmung, politischer Neuorientierung, nach einer Entpolitisierung des Alltags, einer Befreiung von Staatsideologie und hohlen Parolen, also sich diesem Wunsch entgegenzustellen. Und das galt natürlich auch für die jugendlichen Heavys. Kein Hindernis schien da zu groß, keine angedrohte Strafe konnte verhindern, dass Heavy Metal gelebt wurde. Ihr erinnert euch, wir wollten doch nur nicht normal sein, frei sein. Das war das Zitat am Anfang dieser Folge. Also, die Staatsorgane hatten Stress und machten Stress. Irgendwie eine absurde Situation.
Wie Willy Coyote, der schon über die Klippe gelaufen ist und noch strampelt, aber gar nicht merkt, dass er eigentlich schon im Fallen ist. Die DDR stellt sich in den späten 80er Jahren für mich eher so dar.
Wenn man jetzt mal versucht, das Ganze in Fußballergebnissen auszudrücken, dann würde ich sagen, es steht 2-1 für die Heavys. Die ganze Situation hatte irgendwie auch große tragikomische Momente. Aber es war eben auch keine Situation, die unkompliziert oder gar lächerlich war. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das war bitterer Ernst.
Natürlich unglaublich gefährlich. Auch ja bis zum Herbst 1989 werden ja auch noch Heavy-Metal-Fans in Zügen verprügelt. Also eine Liberalisierung, eine Öffnung gegenüber der Musik sozusagen auf wirklich breiter Basis finde ich nicht statt. Also das ist bis zum Ende war das halt gefährlich. Gleichwohl würde ich dir zustimmen. Also die DDR ist an dem Punkt halt schon nicht mehr zu retten. Und jetzt ist Heavy Metal nicht der Totengräber des Staatssozialismus und hat sozusagen den Staat begraben. Aber diese Subkultur ist wie andere Subkulturen auch eben ein Phänomen, würde ich sagen, dieser späten DDR. Und gleichzeitig dann eben ein Faktor, der diese späten Krisen noch schlimmer macht. Ne? Die entstehen, weil Krise in der DDR ist in der Größe und die tragen dazu bei, dass die Krise noch schlimmer wird. Insofern bin ich mit 2-1 ganz zufrieden. Also das erscheint mir auch einigermaßen passend, wenn wir in Fußballanalogien bleiben wollen.
Und Fußball und Heavy Metal, das wäre übrigens auch nochmal ein extra Teil, den wir eigentlich unbedingt machen müssten hier im Iron East. Das passt ja irgendwie auch zusammen. Nikolai, ich danke dir recht herzlich. Oder nee, komm, du hast noch ein Schlussstatement. Hau's raus.
Nee, ich wollte auf die Ähnlichkeit von Fußball und Heavy Metal hinweisen, ne? Also auch dieses Reisen, den Idolen verbunden sein und denen hinterherreisen und dann dort zu feiern, egal ob man gewinnt oder verliert. Dann in der DDR das Gleiche, dass man nicht genau weiß, wie verhält sich die Polizei, ne? Und dann Lautstärke, Alkohol und diese extremen Emotionen. Also es gibt da durchaus Parallelen.
Und Fußballfans waren auch sehr oft tatsächlich Heavy Metal-Fans, habe ich so das Gefühl. Also es konnte schon durchaus sein, dass ich auf der Jeansweste, also das Wappen des Vereins genauso fand wie daneben
irgendwie das Warpick von Motorhead oder irgendwelche anderen Patches.
Ich glaube, es gibt dann ein zeitökonomisches Problem, weil die Tendenz Hard bis Heavy, die lief ja 15 Uhr und damit clasht es mit den Bundesligaspieltagen. Und wenn man, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Oberligaspiele Anpfiff hatten, aber das müsste auch am Samstag gewesen sein. Aber wenn man halt, ne, wenn man halt um 15 Uhr oder was die Tendenz hören möchte und dann möchte man noch in eine andere Stadt fahren zum Konzert, da bleibt zumindest am Samstag dann nicht viel Zeit für Fußball. Das muss dann irgendwie alles vorher passieren. Und deswegen hatte ich das auch mehrmals in Interviews, dass Leute gesagt haben, naja, mein Interesse für Fußball ist schon deutlich zurückgegangen in dem Augenblick, wo ich Heavy Metal Fan wurde, weil das halt einfach aus, ne, Geld- und Zeitgründen nicht unbedingt vereinbar war. Aber offensichtlich rekrutieren sich ja auch die beiden Gruppen, Fußballfans und Heavy Metal Fans, aus irgendwie dem gleichen Pool an jungen Männern, die an intensiven Erfahrungen interessiert sind, um es mal so auszudrücken.
Du hast es gerade gesagt, an jungen Männern, das leitet mich gleich über, bevor ich mich von dir verabschiede, zu unserem nächsten Thema hier im Iron East, dem Podcast, der sich mit der Geschichte des Heavy Metals in der DDR beschäftigt. Eigentlich haben wir jetzt immer nur die ganze Zeit von Männern gesprochen, aber es gab auch Frauen in der Szene und davon wird der nächste Teil handeln. Ich habe spannende Gäste, Damen, die mir ihre Erfahrungen aus der Heavy-Szene der DDR berichten. Kerstin Radke unter anderem wird da sein von Blitz. Da freue ich mich drauf. Bis hierher sage ich erstmal vielen lieben Dank, Nikolai. Das war spannend. Und über diese Fußballsache muss ich nochmal nachdenken. Das ist auf alle Fälle noch ein lohnendes Thema. Dankeschön, dass du da warst.
Ja, super. Ich bedanke mich fürs Interesse und ich freue mich, also wenn die nächste Folge wirklich die mit den Frauen ist, da freue ich mich sehr drauf.
Iron East. Heavy Metal in der DDR. Eine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit Jan Kubon. Regie Katrin Ähnlich. Ton Holger Klimchen. Produktion MDR Kultur 2022.